Musikschulen sind unser Thema in dieser Tonartstunde. Vorhin sprachen wir mit Anton Gölle von Verdi NRW. Jetzt ist Hans-Joachim Ries unser Gast. Er ist Geschäftsführer beim Verband Deutscher Musikschulen in Hessen und hat eine Dissertation geschrieben über die öffentliche Musikschule in Deutschland, eine ideengeschichtliche Untersuchung vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, so der Titel. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
Ebenso, danke, dass ich hier sein darf.
Bevor wir über die Gegenwart sprechen, blicken wir auf die Anfänge. Wie kam es zur Entstehung der ersten Musikschulen?
Wenn wir uns zurückdenken an die Wende zum 20. Jahrhundert, da erlebte die sogenannte Reformpädagogik, deren Beginn man gar nicht genau bestimmen kann. Aber auf jeden Fall um diese Zeit erlebte sie eine besondere Dynamik. Und das reformpädagogische Denken, das die Persönlichkeit des Menschen, der Schüler, in den Mittelpunkt stellte und sich abkehrte vom reinen theoretischen, von der reinen theoretischen Wissensvermittlung, wirkte sich auch auf die Musikerziehung aus.
Welches Denken hinsichtlich der musikalischen Bildung bzw. der kulturellen Bildung lag diesen Gründungen noch zugrunde, wenn Sie auf das Menschenbild vielleicht zu sprechen kommen?
Also es ging letztendlich um ein humanistisches Menschenbild. Das heißt, man wollte den Menschen in allen seinen Dimensionen bilden und vor allem auch mit dem Hintergrund, ihn selbstständig sich bilden zu lassen. Nicht nur den Nürnberger Trichter, in den man Informationen hineinschüttet, sondern auch den Menschen dazu befähigen, eine eigene Entwicklung für den eigenen Lebensvollzug auf den Weg bringen zu können.
Also immer auch eine ganzheitliche Entwicklung,
richtig,
im Blick haben.
Mhm.
Und wo gab es dann die ersten Musikschulen?
Also man muss das im Grunde genommen so sehen, auch wieder unser Anknüpfungspunkt, auch wie es in dem Titel ja angekündigt war, ist ja der Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir müssen uns das so vorstellen, zu dieser Zeit gab es eigentlich nur zwei Orte, vereinfacht gesagt, an denen man Musik lernen konnte. Das war der schulische Musikunterricht, der aber im Wesentlichen nur aus chorischem Gesangsdrill bestand, und die Angebote des privaten Unterrichts bei privaten Instituten, bei privaten Lehrkräften, auch bei einigen Laienvereinen. Und was fehlte, war eine Institution, die es ermöglichte, auch für die große Breite finanzierbar eine qualitätsvolle Musikerziehung zu bekommen. Und da spann man, also ist die Idee eigentlich entstanden, in Anlehnung auch an das Volkshochschulwesen, mit dem Gedankengang, dass man sich bewusst machte, in der Regelschule und in der allgemeinbildenden Schule kann nicht alles das gelehrt werden, organisatorisch bedingt, was zur umfassenden Bildung gehört. Und man suchte eine Institution zu schaffen, die eben im außerschulischen Bereich einen Zugang für die breite Bevölkerung bezahlbar für diesen Themenbereich ermöglichte.
Wenn man sich etwas mit dem Thema beschäftigt, dann taucht immer wieder ein Name auf: Fritz Jöde. Wer war das?
Fritz Jöde ist ein Mensch, der zum Teil sehr umstritten ist, der viele Facetten hat. Er ist bekannt geworden letztendlich als führender Vertreter der Jugendmusikbewegung und damit auch verrufen, weil die Jugendmusikbewegung eigentlich eine sehr ideologische Musikerziehungsweise entwickelt hat. Die brauchen wir jetzt im Detail vielleicht nicht ausführen, aber Fritz Jöde selber war eigentlich, verkürzt gesagt, das habe ich auch in meiner Arbeit herausgearbeitet, ein reformpädagogischer Musikpädagoge, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und von dieser Warte aus ging er mit einem breiten Musikverständnis in die Gesellschaft hinein und versuchte eben, so wie die Reformbewegung eigentlich alle, über Kultur einen Beitrag oder einen Motor zu bilden für die deutsche Nation, ohne jetzt nationalistisch zu sein.
Das war vor dem Ersten Weltkrieg, und wie ging es dann weiter in der NS-Zeit?
Ja, also während der Zeit der Weimarer Zeit, sagen wir es mal so, gab es eigentlich etwa 50, 60 Musikschulen dieser Art. Es gab Singschulen in Bayern, es gab große Volksmusikschulen und Jugendmusikschulen in Berlin und Hamburg und in einigen anderen Orten. Und diese Strukturen, die da aufgebaut waren, die auch sehr stark mit den Strukturen der Jugendmusikbewegung verknüpft waren, die wurden schlichtweg vom nationalsozialistischen Staat okkupiert. Das heißt, sie wurden eins zu eins in die Hitlerjugend integriert, und die Jugendmusikschule entwickelte sich dann zur Hauptschulungsstätte der Hitlerjugend. Natürlich mit dem Duktus einer Indoktrinierung rassistischen musikalischen Denkens in der Bevölkerung.
Und dann hat man nach dem Krieg geschaut, wie baut man die Musiklandschaft im Land überhaupt auch wieder auf. Und in diesem Gedankengang befasste man sich dann auch mit den Musikschulen. Dann gab es eine weitere Neuerung in den 1960er Jahren, oder?
Eine Neuerung beziehungsweise eine Rückkehr. Ich hatte das vorhin bei Ihrer Frage noch vergessen zu erwähnen. Das Besondere an der Entwicklung der öffentlichen Musikschulen, jetzt mal egal, ob die Jugendmusikschulen hießen, Volksmusikschulen oder Musikschulen für Jugend und Volk, das war eben die Multiplikation einer neuartigen Musikerziehung. Das muss ich vorausschicken, bevor ich die Frage beantworte. Und diese Musikerziehung drückte sich dadurch aus, dass es eben um die Entwicklung des persönlichen musikalisch-künstlerischen Handlungsspektrums ging und damit dieser Arbeit eben dem reinen instrumentalen Handwerk oder vokalen Handwerk der Vorzug gegeben worden ist. Sozusagen erst eine ganzheitliche Musikerziehung, aus der heraus auch gegebenenfalls eine instrumentale und vokale Ausbildung resultieren kann. Mhm. Sie muss nicht, sie kann. Also es ist schon, wäre auch okay gewesen, sich nur elementar mit der Musik zu befassen. Jetzt, um Ihre Frage zu beantworten, die Musikschulen, die öffentlichen Musikschulen zu dieser Zeit, also ab 1946, gab es eben Jugendmusikschulen, die sozusagen die Ausläufer der alten Volksmusikschulen und Jugendmusikschulen waren. Und diese hatten ihren Schwerpunkt weiterhin in der Multiplikation der elementaren Musikerziehung. Es gab im Grunde genommen drei verschiedene Jugendmusikschulen zu dieser Zeit. Die einen, die sich nur auf die elementare Musikpädagogik konzentrierten, die sehr stark mit den damalig noch Volksschulen, also Grundschulen, zusammengearbeitet haben. Es gab andere, die verbreitet den instrumentalen Gruppenunterricht und Einzelunterricht angeboten haben. Und es gab die dritte Kategorie, die beides miteinander verknüpfte. Und die aus dieser dritten Kategorie, die sich etabliert hat, entstand dann eben in den 60er Jahren die sogenannte Musikschule. Das ging auch einher mit einer Umbenennung des damaligen Verbandes der Volks- und Jugendmusikschulen zum VDM. Und diese Musikschule entwickelte sich wieder hin eigentlich zu einer mehr akademischen Einrichtung. Akademisch ist das falsche Wort, aber in Richtung eines Konservatoriums. Da übernahm der instrumentale und vokale Unterricht, der wurde wieder zum Zentrum und die elementare Musikpädagogik wurde eigentlich zum Propädeutikum degradiert, in Anführungszeichen. Es wurde zwar noch angeboten, aber es war nicht mehr der Hauptzweck und damit ist eigentlich ein Rückschritt vollzogen worden.
Also Leistungsorientierung stand jetzt im Vordergrund. Genau. Und aber einen kurzen Exkurs, darum würde ich gerne bitten, einmal elementare Musikerziehung, was ist das genau?
Also, ich hatte es ja eben angedeutet, im Grunde genommen ist es eine Zugangsweise zur Musik, die jedem Menschen in jedem Altersgruppe ermöglicht, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Bedürfnissen aktiv sich mit Musik auseinanderzusetzen. Wenn wir kulturelle Bildungsprinzipien schauen, wie Ganzheitlichkeit mit Kopf, Herz und Hand, selbstgesteuertes Lernen in Gruppen, Partizipation, Vielfalt und so weiter und so fort, das sind alles Elemente, die im Bereich der elementaren Musikerziehung quasi umgesetzt werden. Das heißt, ich bekomme das Handwerkszeug, ob ich Kind bin oder Senior, mit dem ich meinen eigenen Zugang selbstgesteuert zur Musik finden kann.
Das kann zum Beispiel Gesang sein, das kann aber auch Rhythmusinstrumente sein.
Richtig. Ganz elementar. Also das geht vom einfachen Rhythmusinstrument bis zu Schlaginstrumente, Trommeln und so weiter, über Gesang, über improvisiertes Musizieren mit selbstgebastelten Instrumenten, bis hin im Anschluss eben auch ans instrumentale Musizieren. Und genau das ist der Punkt, es ist nicht vorgeschrieben. Es ist nicht so, dass man sagt, die elementare Musikerziehung, die wird gemacht und danach muss instrumental musiziert werden, sonst hat sie keinen Erfolg, sondern sie steht tatsächlich für sich selbst.
Mit Blick auf die elementare Musikerziehung und auch auf weiterführenden Unterricht, wie beschreiben Sie den Ist-Zustand der deutschen Musikschulen im Vergleich vielleicht auch mit ihren Anfängen heute in Deutschland?
Das müsste man jetzt auf mehreren Ebenen beantworten. Der heutige Zustand ist eigentlich ein toller, dahingehend, dass es ein großes Netz an öffentlichen Musikschulen gibt. Wir haben fast 1000, die im VDM organisiert sind, die allerdings je nach Bundesland sehr unterschiedlich gut aufgestellt sind in ihren finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber wenn wir das mal beiseite lassen, ist das erstmal eine Erfolgsgeschichte, dass eben tatsächlich aus der Idee der Jugendmusikschule von Fritz Jöde, Kestenberg und Kretschmer tatsächlich eine etablierte Einrichtung erwachsen ist, die vergleichbar ist mit den Volkshochschulen und den Bibliotheken zum Beispiel. Das Dilemma ist, dass in der politischen Argumentation die Musikschulen oftmals eben nicht im Bildungsbereich angesiedelt sind, sondern meistens eben im schlichtweg neutraleren Kulturbereich. Das hat auch Gründe aus der Geschichte heraus und damit die Argumentation aus meiner Sicht oftmals zu kurz greift, soll heißen, wenn die Rahmenbedingungen für die Musikschulen, wenn sie als öffentliche Einrichtung geführt werden, sind so marginal, dass sie eigentlich diesen breiten Zugang für eine qualifizierte Musikerziehung für alle Menschen gar nicht leisten kann. Und das liegt aber nicht an ihren Methoden. Da haben wir jetzt zum Beispiel elementare Musikpädagogik, sondern das liegt an den Rahmenbedingungen, die eben die öffentliche Hand verkürzt hat. Also wir hatten im Grunde genommen bis in die 80er Jahre hinein eine Aufwärtsentwicklung. Man spricht so schön vom Fahrstuhlentwicklung, das kann man so sagen. Und mit der Einführung des Neoliberalismus in Deutschland hat die öffentliche Hand sich auch massivst aus der öffentlichen Förderung zurückgezogen. Und seit dieser Zeit ist eigentlich eine Fehlstelle, weil man eben im Prinzip verkürzt sagt, im allgemeinbildenden Schulwesen lernt mein Kind alles und alles, was außerhalb der Schule ist, das ist Luxus, das kann ich leisten oder nicht. Und man übersieht dabei, dass eben wesentliche Elemente jetzt im Bereich der Musikerziehung, gerade in den allgemeinbildenden Schulen, rein stundenplantechnisch gar nicht abgebildet werden kann. Und wenn sich die Deutschland als demokratischer Staat verstehen will, der also gebildete Menschen haben möchte, die selbstbewusst, selbstständig auch für die Demokratie eintreten und sie entwickeln können, dann braucht er umfassend gebildete Persönlichkeiten. Und einen wesentlichen Beitrag dazu, nicht den einzigen, leistet die Musikerziehung. Und genau deswegen brauchen die öffentlichen Musikschulen auf jeden Fall eine Förderung, die ihnen ein Mindestmaß an hauptamtlichen Stellen ermöglicht, sodass es auch für die Zukunft Musikstudenten gibt, überhaupt noch, die bereit sind, diesen Beruf zu erwählen.
Und wie stehen Sie zu einem neuen Musikschulgesetz, einem möglichen?
Also Musikschulgesetz ist immer gut, sofern es tatsächlich ein Finanzierungsgesetz ist. Es gibt auch Musikschulgesetze, beispielsweise, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, in Brandenburg. Dort ist zwar der Name geschützt, aber es ist mit keinerlei finanziellen Bedingungen verknüpft. Die einzigen beiden wirklichen gesetzlichen Regelungen, die fruchtbar sind, sind in Baden-Württemberg und Bayern, obwohl diese gar nicht originär Musikschulgesetz heißen, da sind sie Anhänger an anderen. Aber ich denke, wenn wir bildungspolitisch argumentieren, das Land und die Kommunen die öffentliche Musikschularbeit ernst nehmen, im Kontext auch der Ergänzung für den schulischen Musikunterricht, dann braucht es dafür vernünftige Bedingungen. Ähnlich wie man nicht davon ausgehen kann, dass wir Menschen für den Kindergarten und für die Altersheime finden, wenn sie nicht damit eine vernünftige Existenz haben können. Und das zeichnet sich ganz massiv ab in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Wenn es da jetzt keine wirkliche Tendenzänderung gibt, führt es irgendwann zur Implosion des öffentlichen Musikschulwesens. Und dann fallen wir zurück auf eine Entwicklung, die ich am Anfang geschildert habe, vor 100 Jahren, als es uns noch gar nicht gab und damit eben die totale Selektion gegeben war. Nur eine bestimmte Schicht konnte sich diesen Teil der musikalischen Bildung eben leisten.
Hans-Joachim Ries hat ein Buch zum Thema die öffentliche Musikschule in Deutschland geschrieben. Es ist erschienen im Bosse Verlag. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenso.